Meine persönliche Meinung sollte nicht der gesetzliche Punkt im Vordergrund stehen, sondern das menschliche. Die Hilfeleistungspflicht muss eigentlich jeder mit sich selber ausmachen. Wenn ich mir erwarte, dass mir jemand hilft, soll ich selber natürlich auch das Wissen haben, den Willen, die Bereitschaft da haben, entsprechend helfen zu können.
Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu wissen Podcasts. Heute wieder mit mir, Renate Bergdold. Hand aufs Herz, wann war eigentlich euer letzter Erste-Hilfe-Kurs? Wüsstet ihr im Ernstfall, was zu tun ist? Wenn es euch geht wie den meisten, dann ist das Wissen um die Hilfe im Notfall nur noch irgendwo im Hinterkopf vorhanden. Ich habe mich deshalb heute mit dem Bezirksausbildungsreferenten vom Roten Kreuz Delfs, Walter Striegel, getroffen, der genau weiß, worauf man achten sollte, wenn man zu einer Notfallsituation hinzukommt. Bevor wir starten, gibt es aber wie gewohnt 5 Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Unabhängig davon, wer einen Unfall verursacht hat, jeder Beteiligte oder Hinzukommende ist in Österreich dazu verpflichtet, die bestmögliche Hilfe zu leisten. Dabei sollte jedoch in jedem Fall die eigene Sicherheit im Vordergrund stehen. Strafbar ist unterlassene Hilfeleistung nur dann, wenn sie ohne Eigengefährdung zumutbar gewesen wäre. Beim BISA First Aid wurde europaweit Erste-Hilfe-Wissen von Autofahrern abgefragt. Geht es darum, Erste Hilfe leisten zu wollen, ist Österreich nach Finnland Europameister. Zumindest in der Theorie. 80% trauen sich zwar zu, Hilfe zu leisten, allerdings weiß nur knapp jeder 7., das sind 15%, was an einem Unfallort mit Verletzten zu tun ist. Mehr als 70% der Unfälle passieren in der Freizeit oder zu Hause. Seit 1973 ist hierzulande für den Führerschein ein verpflichtender Erste-Hilfe-Kurs erforderlich. Bei 42% der Befragten liegt die Kursteilnahme aber schon mehr als 10 Jahre zurück. Bereits beim Notruf sind Österreichs Autofahrer unsicher. Zwar denken knapp 89% der Befragten daran, einen solchen abzusetzen. Gefragt nach der nationalen Notrufnummer 144 können immerhin 3/4 diese auch nennen. Die europäische Notrufnummer 112 hingegen kennen in Österreich nur 7%. 3 bis 4 Menschenleben pro Tag könnten gerettet werden, wenn bei medizinischen Notfällen ein Ersthelfer vor Ort wäre, der auch das Richtige macht. Das entspricht in etwa 1500 vermeidbaren Todesfällen pro Jahr in Österreich. Habt ihr jetzt das Gefühl, dass euer Wissen eine Auffrischung vertragen könnte? Dann hört jetzt in unseren Podcast rein. Einen schönen guten Morgen. Ich bin heute zu Gast beim Roten Kreuz in Delfs und mir steht heute Rede und Antwort der Walter Striegel. Hallo Walter, danke, dass du dir Zeit für uns nimmst.
Ja, hallo an die Zuhörer. Danke für die Einladung und ich sehr gern angenommen.
Wir sprechen heute über Erste-Hilfe-Maßnahmen, nämlich was man in den wichtigsten Fällen tun kann. Bei vielen ist das Wissen ja etwas verschüttet. Beim ersten Gedanken an die Erste Hilfe denkt man sich zuerst, ich kann das nicht mehr. Weil es eben schon so lange her ist, kann man wirklich was falsch machen bei der Ersten Hilfe?
Ich glaube, das ist schon mal die wesentlichste Information. Man kann nichts falsch machen, außer des Nichttuns. Ganz ein wesentlicher Input auf den Seiten vom Roten Kreuz heißt, die Erste Hilfe ist einfach. So sehen auch die Kurse, die Maßnahmen gestaltet, dass man einem wirklich sehr rasch, sehr effizient helfen kann.
Wir wollen ja jetzt nicht wirklich einen Kurs ersetzen. Ein praktischer Kurs ist nach wie vor das, wo man die Sicherheit bekommt, wie man im Ernstfall sich richtig verhält. Apropos richtig verhalten, irgendwelche Fehler, die man gerade so im Eifer des Gefechts vermeiden sollte oder woran man besonders denken sollte am Anfang, wenn man zu einer Erste-Hilfe-Situation gelangt.
Ja, das war sicher ein wesentlicher Punkt, ist gerade der Eigenschutz. Ja, das heißt, wenn ich zu einer Notfallsituation dazukomme, dass ich mir wirklich einmal bewusst mache, um was geht's denn da überhaupt? Ist da auch neben der Gesundheit vom Patienten eine Gefahr, auch eine Gefahr für mich? Entsprechendes Stehenbleiben, dass ich mir das mal anschaue, dass ich da hergehe, und die Absicherungsmaßnahmen da ergreife. Und da muss man sicher auch nicht nur die klassischen Punkte ansprechen, wie zum Beispiel Feuer, Gas, Explosionsgefahr, sondern was natürlich auch die Thematik der Haustiere da darstellen kann. Ich denke jetzt gerade an einen Hundebesitzer, nur die Problematik, was wir da halt wiederum haben, jetzt ist eine Ausnahmesituation für den Patienten. Es ist eine Ausnahmesituation auch für das Tier. Und jetzt kommen zum Beispiel fremde Personen, Ersthelfer, Rettungsdienste, wie auch immer, wo vielleicht diese Maßnahmen nicht so gern gesehen werden von Seiten des Haustiers. Und das gehört natürlich auch dazu, was man mitbeachten muss in der weiteren Versorgung.
Wie verhält man sich, wenn so ein wild gewordener Hund einen nicht zum Herrchen lassen will? Da hat man ja kaum Möglichkeiten, oder?
Das ist ja tatsächlich aus in der Praxis. Riesenthema. Und da bitten wir auch um Verständnis bzw. Mitarbeit von den Angehörigen, weil so Aussagen, was man ja vielleicht von der Praxis her kennt, mein Hund hat noch nie was getan und so weiter, das ist vielleicht nicht ganz ideal, sondern da erwarten wir uns als Rettungsdienst bzw. auch jetzt für den Ersthelfer gesprochen, entsprechende Mithilfe.
Was ist eigentlich die Aufgabe eines Ersthelfers? Was muss man außer die Unfallstelle oder den Bereich absichern und auf den Eigenschutz achten? Ist da eigentlich eine Verpflichtung?
Ja, also die gesetzliche Erste-Hilfe-Leistungspflicht in Österreich heißt ja grundsätzlich, man muss in jeder Notfallsituation, egal was hier passiert, einmal stehen bleiben. Gegebenenfalls da Absicherungsmaßnahmen durchführen. Im Straßenverkehr ist das relativ klar, ja, also mit Warnblinkanlage, mit Warnschutzweste an sich, Pannendreif, als solches aufstellen. Aber ist das in anderen Bereichen genauso? Ich denke jetzt gerade im häuslichen Bereich, auf Baustellen, ja, wo es hier da ganz ein wesentlicher Punkt ist, wo es auch gesetzlich vorgegeben ist. Und nicht zuletzt die Rettungsmannschaften zu alarmieren, im medizinischen Notfall mit der Notrufnummer 144, dass man da mal von der gesetzlichen Seite abgedeckt ist. Meine persönliche Meinung, man sollte nicht die gesetzlichen Punkte im Vordergrund stellen, sondern das menschliche. Das heißt, die moralische Hilfeleistungspflicht muss eigentlich jeder mit sich selber ausmachen. Wenn ich mir erwarte, dass mir jemand hilft, soll ich selber natürlich auch das Wissen haben, den Willen, die Bereitschaft da haben, entsprechend helfen zu können.
Was sind denn so die häufigsten Ursachen für einen Erste-Hilfe-Einsatz?
Die Bandbreite ist riesig, vom klassischen Pflasterbecken, was vermutlich jeder schon mal irgendwo gemacht hat, bis hin klarerweise zu Reanimationsmaßnahmen, die Anwendung vom halbautomatischen Defibrillator, wo wirklich Menschen sehr effektiv geholfen werden kann, wenn das sehr zeitnah als solches durchgeführt wird.
Gibt es denn Unterschiede bei Männern, Frauen und Kindern, wie man Erste Hilfe leisten muss? Muss man da was berücksichtigen?
Ich meine, das, was schon interessant ist, es gibt ja verschiedenste Untersuchungen, wo man sich ja angeschaut hat, also die Bereitschaft zur ersten Hilfeleistung, beziehungsweise auch die weiterführende Qualität. Und da sieht man halt schon, dass speziell Erste Hilfe leisten bei Frauen wesentlich attraktiver ist, wo es relativ rasch noch da, wenn man so sagen darf, die Hand anlegen. Auf der anderen Seite, was man auch in den Kursen selber merkt, dass speziell eben bei Kindern bzw. auch bei Jugendlichen die Bereitschaft zur Ersten Hilfeleistung irrsinnig groß ist, wenn dieser Funken übergesprungen ist. Das heißt auch, der Allgemeinheit einen entsprechenden Dienst zu erweisen. Und das ist eine persönliche Erfahrung von mir. Ja, also die kann ich jetzt nicht verallgemeinern.
Aber damit meinst du, dass Kinder und Jugendliche besonders bereit sind, Erste Hilfe zu machen? Auch obwohl sie eigentlich keine Erfahrung haben im Umgang mit Verletzungen oder wie man eben solche grundsätzlichen Sachen, die wir beim Führerschein ja schon lernen, da auch eigentlich gar nichts wissen.
Ich glaube, da ist nicht die Erfahrung als solches im Vordergrund, sondern da ist die Menschlichkeit im Vordergrund. Eine Person braucht Hilfe und wie man überall hört, Erste Hilfe ist einfach. Und wenn ich allein schon zugehe, dass die Leute einfach dann die Hemmschwelle vor dem verletzten, vergifteten, erkrankten, muss ich immer einfach da verlieren. Und das ist, glaube ich, schon eine grundsätzlich sehr gute Entwicklung.
Wie wichtig ist denn, dass man mit dem Verletzten spricht?
Allgemein wird in der ersten Hilfe der gute Zuspruch hier an sehr hohen Stellenwert gegeben. Was ich grundsätzlich auch unterstreichen möchte, wenn das der Patient selber auch wünscht. Auf der anderen Seite darf man bitte nicht vergessen, es sind Ausnahmesituationen. Dem Patienten geht es vielleicht nicht gerade ganz so gut. Und wenn man an sich selber denkt, die haben eine schlimme Situation, wo ich jetzt selber psychisch, physisch zu kämpfen haben, will ich da immer reden? Oder ist nicht oft einmal das klassische Händchen halten, das für den Menschen da sein, gemeinsam Nachversorgung, bitte ganz ein wichtiger Punkt, mal dieses einfach Dasein zu zeigen, ja. Und ich glaube, das ist jetzt auch persönliche Erfahrung von mir, dass das in die Leute oft viel, viel mehr gibt, als wenn man bewusst oder gezwungen irgendwelche Themen dann anspricht. Und ich glaube, da kann man den Patienten schon auch ganz anders unterstützen. Ja, ich meine, so eine Ausnahmesituation ist ganz was Schwieriges, kann sich jeder vorstellen. Für mich ist halt auch ein wesentlicher Punkt, dass man da nicht bewusst und ich muss, nein, müssen wir gar nichts, situationsangepasst. Einmal da sein ist genauso psychische Betreuung, Unterstützung bzw. guter Zuspruch.
Ich stelle mir das auch für den Ersthelfer ziemlich schwierig vor, weil auch der ist ja in einer psychischen Ausnahmesituation. Wenn man da zu so einer Situation, egal was es ist, hinzukommt, ist man ja zuerst einmal richtig überfordert.
Das ist sicher so. Und da ist einfach die Problematik das, wenn ich das erste Mal habe, beziehungsweise vielleicht in der Ausprägung noch nie so eine Situation erlebt habe, was tue ich denn eigentlich? Und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass gerade in Erste-Hilfe-Kursen die Maßnahmen erlernt werden können. Natürlich ist da immer das Problem, diese Szenarien oder Situationen, was da bearbeitet werden, nachgespielt werden und, werden nie eins zu eins außen passieren. Aber das, was das wichtig ist, die Leute nehmen dann diese Erfahrung vom Kurs mit. Ah ja, genau, so haben wir es damals gemacht. Die Referentin, der Referent hat es so und so dargestellt. Und ich glaube schon, dass es eine wesentliche Sicherheit gibt. Und vor allem in der Kombination, wenn der Notruf durchgeführt wird. Die Kolleginnen und Kollegen der Leitstelle Tirol informieren den Ersthelfer, ja, machen sie diese und jene Maßnahmen, ja. Und ich glaube, dass das Zusammenspiel von diesen mehreren Bereichen auf eine ideale Patientinnen- und Patientenversorgung machen kann.
Ich kann mich erinnern, mein letzter Erste-Hilfe-Kurs ist leider auch schon wieder 3 Jahre her, weil die Zeit rast. Ich bin dann rausgegangen nach diesem Erste-Hilfe-Kurs und war wirklich sehr, oh, wenn jetzt was passiert, ich wüsste jetzt, was zu tun wäre. Und es ist aber ziemlich schnell gegangen, dass ich mir dann wieder gedacht habe, naja, wenn jetzt was passieren würde, ich hätte schon wieder vergessen. Wie oft sollte man denn so einen Erste-Hilfe-Kurs wiederholen?
Also grundsätzlich ist es so, es gibt in vielen Bereichen auch diese gesetzlichen Vorgaben. Ja, also ich denke jetzt so gut an die Vorgabe von den betrieblichen Ersthelfern. Das heißt ja, in dem Zusammenhang ist diese Erste-Hilfe-Grundausbildung durchgeführt worden. Dann gibt es eben diese Vorgabe, dass man nach 2 Jahren eine 4-stündige Auffrischung machen muss, beziehungsweise nach 4 Jahren eine 8-stündige. An dem orientieren sich natürlich auch die Empfehlungen. Auf der anderen Seite, und ich sehe das gleich, die Vergessenskurve, die ist ja eklatant. Und da muss natürlich auch jeder für sich selber entscheiden, okay, in welchem zeitlichen Rahmen möchte ich das machen. Meine persönliche Meinung ist, alle 2 Jahre gehört meiner Meinung nach Auffrischung als solches durchgeführt.
Sprechen wir mal über die wirklich wichtigen Dinge, die man sehr schnell vergisst. Zum Beispiel, wie kann man unterscheiden, dass jemand bewusstlos ist oder dass wirklich Herz-Kreislauf stillsteht?
Also da haben wir ja die Möglichkeit der Kontrolle der Lebensfunktionen, wie es ja offiziell in der Lernmeinung heißt. Das heißt, dass man hingeht, stehen bleibt beim Notfallpatienten, das entsprechend kontrolliert wird, haben die ausreichend Platz zur Verfügung, ist ein Gefahrenbereich da, muss eine Personenrettung als solches durchgeführt werden, wer dann die betreffende Person laut und deutlich ansprechen, reagiert die betreffende Person mäßiges Schütteln an den Schultern, um diese Kontaktaufnahme auf einer anderen Ebene durchzuführen, wenn die Person jetzt nicht situationsgerecht reagiert, also sich bewegt, aufschreit, dass ich dem liegenden Personen da informiere, Herr Hollerwind, ich brauche da Hilfe, dass jemand den Rettungsdienst mit der Notrufnummer 144 alarmiert, dass weitere Person zum Beispiel einen Erste-Hilfe-Kasten hat, wenn gegebenenfalls halbautomatischer Defibrillator in der Nähe ist, dass der mal zum Notfallpatienten gebracht wird. Als nächstes gehe ich dann her, dass ich eben kontrolliere, ob der Patient beengte Kleidungsstücke anhat, also wirklich angefangen vom Gürtel, Hosenknopf, Krawatte, Maschel und so weiter. Ich beurteile, wie schaut es beim Mund aus? Sehe ich offensichtliche Atemwegsverlegung, Erbrochenes im Mundbereich oder man sieht schon die Spuren auf der Seite. Kommt der Blut entsprechend entgegen? Ist zum Beispiel ein Speiserest ersichtlich? Ist die Zahnprothese quer rein? Dass man da entsprechend den Kopf auf die Seite dreht, das Material dann entfernt und dann den Kopf anständig nackenwärts überstreckt. Und das ist ganz was Entscheidendes, ja, dass ich die Zunge vom Zungengrund anhebe, weil das Problem bei der Bewusstlosigkeit ist, dass die Zunge zum Zungengrund zurücksinkt, ja, und somit die Atmung nicht ermöglicht wird. Das heißt, die Lebensrettung im konkreten Fall ist ja, dass ich die Atemwege frei mache, Kopf nackenwärts überstrecke, die Atemwege sind somit offen, Patient kann atmen. Ich überprüfe das maximal 10 Sekunden lang durch Sehen, Hören, Fühlen. Ich gehe dann her mit meinem Kopf zum Mund und Nase, werde dann entsprechend die Atemtätigkeit hören, weil mein Ohr relativ nah am Mund und Nase vom Patienten ist. Ich werde die warme Ausatemluft fühlen, weil es einfach an meiner Wangennähe ist. Und ich werde durch meine Blicke auf Brust- und Bauchraum selber prüfen können, ob ich sehe, dass die betreffende Person entsprechend atmet. Wenn das vorhanden ist, dann wird sich der Brustkorb heben und senken und das zum wiederholten Maß. Somit weiß ich, okay, die Person ist nicht ansprechbar, aber die Kreislaufzeichen vielleicht durch Schlucken erkennbar, beziehungsweise durch Bewegen, und dann werde ich sehr rasch den Patienten in die stabile Seitenlage tragen. Somit ist garantiert, dass die Atemwege frei bleiben und der Patient weiterhin atmen kann. Im Gegenzug, wenn wir jetzt vom Atem-Kreislauf-Stillstand reden, da habe ich die Situation, Kontrolle der Lebensfunktionen wird ganz gleich gemacht wie für den vorigen Fall, nur jetzt erkenne ich bei der Atemkontrolle, der Brustkorb geht nicht auf und ab. Die warme Ausatmluft kann ich nicht spüren, ja, und ich höre keine Atemtätigkeit, und das Zeitraum ist ein ganz wesentlicher Punkt, in diese maximal 10 Sekunden einhalten, und da sollten sich Ersthelferinnen wirklich auch bewusst sein, nehmen Sie sich die Zeit, um das wirklich korrekt und sauber auch zu beurteilen, um wirklich die hundertprozentig richtige Entscheidung zu treffen, ja, weil es ist ja oft mal die Frage, traue ich mir das überhaupt? Wenn ich die Zeit einhalte, dann kann sich jeder sicher sein, dann kann ich es eindeutig bei nackenwärts überstreckten Kopf beurteilen, ob diese Person schnauft oder nicht. Im Fall von einem Atemkreislaufstillstand stellt man fest, keine Atmung vorhanden, beginnt sofort mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung, im konkreten Fall beim Erwachsenen, beginne mit 30 Herzdruckmassagen und im Anschluss werde ich zwei Beatmungen selber durchführen. Parallel hoffentlich wurde schon der Rettungsdienst alarmiert, der halbautomatische Defi kommt zum Patient. Das Entscheidende ist, dass die eine Person, die die Wiederbelebungsmaßnahmen durchführt, kontinuierlich weitermacht. Der zweite Helfer, der den Defi bringt, der soll parallel dazu den Defi applizieren, das heißt einschalten, die Defi-Elektroden aufkleben, ja. Und erst mit dem Zeitpunkt, wo dann das Gerät sagt, Patient nicht berühren, dass wirklich kein Kontakt zum Notfallpatienten besteht, dass die Analyse entsprechend korrekt und sauber durchgeführt werden kann. Bei vorhandenem Kammerflimmern würde das Gerät dann entsprechend die Schockabgabe empfehlen, was ich dann ja klarerweise als Mensch durchführen muss. Auch da achte wird, dass niemand beim Patienten ankommt. Und sobald der Schock abgegeben wurde, ja, dass man sofort wieder beginnt mit der Wiederbelebung im Verhältnis von 30 zu 2. Diese Maßnahmen setze ich 2 Minuten. Durch, dann wird das Gerät mich wieder erinnern, so 2 Minuten sind vorbei. Ich erkenne es durch, dass der Patient nicht mehr berührt werden darf, dass das Gerät wiederum eine Analyse macht und gegebenenfalls die Schockabgabe also was macht. Das wiederhole ich so lang, bis der Rettungsdienst eintrifft oder dass der Patient Lebenszeichen von sich gibt. Und vor allem, weil man das auch in die Huse eben auffällt, ja, dass man diesen Zeitpunkt übersehen könnte, dass da das Herz zu früh anschlagen würde und ich würde trotzdem wiederbelebt, da kann man die Angst tatsächlich nehmen, aus dem Grund, weil man heute weiß, auch wenn der Herzschlag dann beginnt, wieder zurückkommt, dass der Körper, dass das Herz eine gewisse Zeit braucht, um wieder die volle Leistung aufzunehmen. Und die beste Aktion für uns als Ersthelfer ist einfach das, wenn ich dann erkenne, okay, der Patient hüstelt, der Patient bewegt sich, ja, der Patient schluckt vielleicht, er wehrt sich sogar. Und mit dem Zeitpunkt klarerweise beende die Wiederbelebung als solches, kontrolliere nochmals die Atmung, dass es wirklich hundertprozentig ist, somit dran in die stabile Seitenlage. Und ein wichtiger Tipp, lassen Sie bitte den Defi einschalten, lassen Sie die Defi-Beds oben kleben, ja, weil es ist nicht ausgeschlossen, dass der Patient in sehr kurzer Zeit wiederum in eine Kammerflimmern fällt und da soll natürlich sehr rasch wieder geholfen werden können.
2 Fragen zum Defibrillator. Wie erkenne ich überhaupt, ob einer in der Nähe ist? Woher weiß ich das? Und das Zweite, wenn diese Situation eintrifft, die du gerade geschildert hast, sprich der Patient fällt wieder in einen Herz-Kreislauf-Stillstand, erkennt es das Gerät dann selber oder muss auch ich darauf achten?
Also um die erste Frage zu beantworten, wo sein Defibrillatoren, also halbautomatische Defibrillatoren. Einerseits kennt man die eigene Umgebung, ja, wo man selber sich aufhält, im Sinne gerade von Einkaufszentren, Banken und, also wo sehr viele Menschen selber da sein, ja, wo es nachher dieses internationale Zeichen gibt, ist der eine oder andere vielleicht schon vorbeigesprungen. Also es gibt doch mittlerweile sehr viele Geschäfte, wo es das für die Bevölkerung zur Verfügung stellen, ja, Firmen, also straßenseitig ist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn ich das nicht weiß, wo der nächste DF ist, im Rahmen vom Notruf, was der Leitstellendisponent, okay, wo sich der Notfall befindet, wenn eine zweite Person da ist, informiert er schon, okay, da wäre Defi zum Holen, haben Sie eine zweite Person da, was das entsprechend machen kann.
Und wie ist es bei der zweiten, also im zweiten geschilderten Fall, bei deinem Beispiel, wenn jetzt tatsächlich jemand wieder zurückfällt in diesen Herz-Kreislauf-Stillstand und der hängt noch an diesem Defibrillator, erkennt das Gerät das oder muss man da selbst ein Auge drauf haben?
Grundsätzlich ist es so, dass das Gerät alle 2 Minuten den Kreislauf, sprich die Herztätigkeit, das EKG überprüft, ja, und somit ist das automatisiert schon. Ja, das heißt, ich brauche grundsätzlich das nicht überprüfen, wobei natürlich sollte ich als Ersthelfer auch den Patienten konstant im Blick haben, ja, und natürlich würde ich auch entsprechende Veränderungen wahrnehmen, also das heißt, dass ich die Atmung als sowas nicht mehr wahrnehme, dass der entsprechende Patientenfarbe sich im Gesicht verändert wird, also solche Maßnahmen, natürlich soll ich entsprechendes kontrollieren, aber eben auch für die Kontrolle vom EKG wird das übernimmt 100% das Gerät.
Und das heißt, meine Rolle als Ersthelfer ist dann abgeschlossen, wenn der entsprechende Rettungsdienst eintrifft.
Genau.
Das Zweite, was vielleicht viele beschäftigt, wir alle fahren ja mit dem Auto herum und eben, ich habe es schon angesprochen, im Rahmen des Führerscheins war wahrscheinlich der letzte Erste-Hilfe-Kurs. Was gibt es denn da noch für Sachen, auf die man unbedingt achten sollte, wenn man zu einem Autounfall dazukommt?
Ja, ganz ein wesentlicher Punkt ist eben dieses Stehenbleiben, wenn wir schon angesprochen haben, auch dieses Absichern, was ja auch zum eigenen Schutz als solches ist, dass man da auch klarerweise den Rettungsdienst sehr rasch informiert. Da ist natürlich auch immer die Frage, wann mache ich wie wo was? Die Situation ist bei einer stark frequentierten Straße ganz anders, als wie das im Ortsgebiet ist oder in einer abgelegenen Straße. Und somit kann man auch dort mehrere Menschen zu Hilfe nehmen. Auch da kann man die Arbeiten aufteilen. Natürlich muss da im Vordergrund stehen, einmal prima dieses Absichern. Und dann, dass das sehr rasch der Rettungsdienst und die weiteren Maßnahmen durchgeführt werden. Die Problematik natürlich ist jetzt in abgelegenen Gebieten, dass ich mir das auch die Situation anschaue, um was geht es grundsätzlich, ist ein Gefahrenbereich da, auch da überlegen, kann ich zu der Situation überhaupt zurückgehen? Ja, ich denke jetzt gerade Rauchentwicklung und dergleichen bei Verkehrsunfällen. Und das ist ja auch ein wesentlicher Punkt, das eigene Leben, die eigene Gesundheit nicht in Gefahr zu bringen. Auch das muss legitim sein. Ich traue mir persönlich jetzt da nicht zu dieser Situation dazu, weil ich Fachkompetenz nicht habe, dass man das sehr rasch den Rettungsdienst bzw. die Einsatzmannschaften da verständigt. Und natürlich gegebenenfalls diese Personenrettung durchzuführen. Das klingt immer so leicht, also auch erwachsene Menschen mit entsprechendem Gewicht. Regel die Person überhaupt raus, schaffe das mittels einem Rautechgriff. Wenn ich das so salopp formuliere, der innere Schweinehund ist mit. Man entwickelt in derartigen Notsituation sehr, sehr viele Kräfte, wo man gar nicht glaubt, dass man sie hat. Nur man soll auf der anderen Seite halt auch realistisch bleiben. Es geht um eine Notfallsituation, es geht um Menschen. Natürlich sollte man entsprechend anpacken, aber auch die Situation sehr nüchtern und neutral bewerten.
Ja, ich denke immer an, wenn ich selbst unterwegs bin, wenn man mit Kindern im Auto unterwegs ist, ich stelle mir das immer schwierig vor. So ein bisschen so ein Dilemma, kann ich jetzt das Auto mit kleinen Kindern stehen bleiben, man ist mit Babys unterwegs und dann aussteigen?
Das ist eine sehr schwierige Frage und wie das schon richtig angesprochen worden ist, auch das Alter. Ja, das ist natürlich auch für die Kinder im Auto eine sehr schwierige Situation. Die kriegen natürlich die Aufregung der Eltern, der Angehörigen mit. Und da kann man eigentlich nur im eigenen Interesse, nach den eigenen Informationsstand und Möglichkeiten handeln. Ich denke jetzt gerade im Straßenverkehr, sprich die Möglichkeit mit der Warnblinkanlage, da ist schon mal sehr, sehr viel getan. Wenn ich jetzt dann auch aussteigen möchte, beziehungsweise auch in der Lage bin, dass ich da bitte davor auf jeden Fall die Warnschutzweste anziehe und dann klarerweise auch das Bannendreieck und wenn es nur am Kofferraum ist, zusammenbaue, dass der nachfolgende Verkehr informiert ist. Also das ist schon eine gewisse Herausforderung, da optimal zu arbeiten, ja.
Eine weitere Situation, wo es ja wirklich vom Ersthelfer abhängt, ist der Schlaganfall, der auch in Ihrem Erste-Hilfe-Kurs besprochen wird. Und ich bin ehrlich, ich habe schon wieder vergessen. Ja, also bitte erinnere mich nochmal, wie erkenne ich einen Schlaganfall und was muss ich tun?
Ja, grundsätzlich gibt es da eine relativ einfache Möglichkeit, um neurologische Probleme, also jetzt im konkreten Fall angesprochen hast, den Schlaganfall, zu erahnen bzw. Symptomerkennung zu machen. Weil das, was mir schon wichtig ist an der Stelle, wir neigen sehr rasch, so mit Diagnosestellungen heranzutreten. Allein schon der Ausspruch bei entsprechenden Patienten ist eine gewisse Herausforderung, weil es macht Angst. Das heißt auch da wiederum grundsätzlich die Empfehlung, wenn man über solche Sachen spricht, das, was ich erkenne, zu erklären, aber nicht mir als Nicht-Mediziner, ja, nicht fachkundiges Personal, derartige Diagnosen dem Betroffenen so mitteilen, ja, weil es nicht ganz korrekt ist. Also, sondern ich gehe einfach her, führe du dieses Fast-Schema als solches durch. Das heißt, ich werde entsprechend die betreffende Person bitten, nochmal zu lächeln. Im Normalfall, im gesunden Zustand, werden beide Mundwinkel nach oben gehen. Ist ein neurologisches Problem, also dass dein Kopf im Gehirnbereich eine Störung ist, dann wird vermutlich ein Mundwinkel nach unten hängen, eventuell, dass da ein bisschen erhöhter Speicherfluss gegeben ist. Und das ist schon mal der erste Hinweis, Hollerwinter kann ein Problem im Kopf als solches bestehen. Der nächste Buchstabe von diesem Fallschirm ist das A, abgekürzt in dem Fall für die Arms. Heißt im konkreten Fall, ich werde hergehen, die betreffende Person bitten, dass er beide Arme anhebt, die Augen schließt und versucht, die angehobenen Arme in der gleichen Position zu halten. Wenn jemand gesund ist, wenn kein Problem fällt, wird er das Problem wieder schaffen. Ist jetzt aber die Situation, dass ein Problem aufgetreten ist, ja, dann wird er die Position erstens mal vielleicht schon gar nicht schaffen, dass er beide Arme gleichzeitig hochkriegt, beziehungsweise dass sich die Position auch verändert. Ist das dem Patienten nicht möglich, kann man klarerweise auch diesen Kreuzversuch durchführen, ja, dass der Patient die Hände überkreuzt, ja, und gleichzeitig, beidseitig mir die Hände gibt und dementsprechend drückt. Mir wird dann auffallen, hey, irgendwo ist da ein Defizit, ja. Ist auch ein Hinweis, dass da im Kopf was passiert ist. Dann Speech als nächster Punkt vom Fast-Schema. Ich bitte den Patienten, einen einfachen Satz nachzusprechen. Heute ist Sonntag und der Patient ist vielleicht nicht in der Lage, es auszusprechen, hat vielleicht sogar Wortfindungsstörungen, hat vielleicht entsprechend grammatikalische Fehler, was sonst nicht wäre, was genauso ein Hinweis sein kann. Und zum Schluss das T, die Time, die Zeit, ist für mich ganz eine zentrale Information. Wie lange hat denn der Patient, und dann ist ja ein Patient, wenn Ausfälle vorhanden sein, die Symptomatik schon, ja, ist das jetzt in den letzten 5 Minuten passiert oder hat es gestern schon begonnen, ja, weil diese Information kriegt man immer wieder die erste Hilfekurse, ja, wissen's, das habe ich gestern schon gehabt und dann habe ich entsprechend mich schlafen gelegt, Tee getrunken und so weiter, dann ist schon mal besser geworden. Nur jetzt wird es schlimmer, dass man da entsprechend auch die Information hat, wie lange geht denn das, weil eben auch ein weiterer Punkt, Time is Brain. Jetzt geht es tatsächlich um das, eine korrekte Versorgung, dass der betreffende Person sehr rasch ins gelegene Krankenhaus transportiert wird, um die richtige Diagnostik zu stellen und entsprechend auch medizinisch therapiert werden kann. Ja.
Du hast jetzt noch was angesprochen vorhin, was ich mich erinnere, im Erste-Hilfe-Kurs auch Thema war, kann man was Falsches zu Patienten sagen? Du hast schon gesagt, weil ich bin ja zum Beispiel so jemand, der sehr, sehr schnell, sehr panisch reagiert und dann neigt man ja dazu zu sagen, ah, es wird alles wieder gut und keine Ahnung, du bist dann wieder gesund. Kann man da Falsches sagen, vor allem wenn der Patient bewusstlos ist?
Falsches Sorgen ist immer ein zweischneidiges Schwert. Auch der Ersthelfer ist in einer Ausnahmesituation, ja, und der gibt es ja auch durch die Wortwahl, durch die Aussprüche und so weiter entsprechend wieder. Grundsätzlich, wenn man sich ein bisschen daran haltet, man soll einen Patienten informieren, was man tut, keine falschen Versprechungen machen oder vielleicht Versprechungen machen, wo sie vielleicht nicht einhalten kann, weil sie vielleicht gar keinen Einfluss auf das Ganze haben, ja, dann ist man, glaube ich, schon sehr, sehr gut beraten, natürlich positiv zu sprechen, natürlich Hoffnung zu geben, ja, natürlich wird auch der Ersthelfer den Einsatz geben, ja, bestmöglichst klarerweise dazu helfen. Und ich glaube, das ist ganz eine wichtige Information, positiv zu sprechen, aber keine Angst haben, wenn vielleicht einmal was nicht so gut von der Zunge gegangen ist, hat im Normalfall kaum noch bedingt Auswirkungen und wir sind alle Menschen und gerade in dieser Ausnahmesituation ist es eine Herausforderung, eine entsprechende Themen zu finden.
Keine Angst ist ein schöner Abschluss. Keine Angst vor dem Erste-Hilfe-Kurs zu haben, das wollen wir jetzt ein bisschen transportieren, diese Botschaft. Kannst du mir zum Abschluss noch sagen, wie finden die Leute am bequemsten einen Erste-Hilfe-Kurs? Wie schnell kann man da teilnehmen?
Also grundsätzlich gibt es da verschiedenste Kanäle. Der klassische Kanal sicher ist über die Online-Anmeldung, ja. Zum Beispiel österreichweit werden da sämtliche Erste-Hilfe-Kurse angeboten. Rotkreuz Erste-Hilfe-Kurse unter der Internetseite www.erstehilfe.at. Das heißt, man gibt da entsprechend die Postleitzahl ein, wo jetzt ihr zum Beispiel wohnt. Da wird der nächste Erste-Hilfe-Kurs angeboten. Also es geht österreichweit. Auf der anderen Seite ist natürlich auch über soziale Medien, muss publiziert werden, dass man da entsprechend die Kontaktdaten kriegt. Oder ganz klassisch, man ruft bei den entsprechenden Dienststellen an oder kommt vorbei, erkundigt sich. Dann wird man die nächsten Möglichkeiten also was mitgeteilt kriegen.
Super, Walter, danke, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe wirklich, dass wir uns dazu bewegen können, Erste Hilfe aufzufrischen, beziehungsweise vor allem, und das ist eigentlich das Wichtige, außen vor Ort zu helfen, ohne Angst, das falsch zu machen.
Gefällt euch unser Gut zu wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked ihn oder bewertet ihn in eurer Podcast-App.
Das war Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.